Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Sie hören SBS Radio am Montagabend. Jetzt im Programm eine Frau, die eben mehrere Weltrekorde aufgestellt hat. In der Antarktis.
SBS.
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 SBS Radio.
Am Telefon ist nun Lisa Fahrthofer in Linz. Hallo, ich grüße dich.
Hallihallo.
Du bist seit ein paar Wochen, ich glaube seit dem 23. Januar, im Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Eine fantastische Leistung. Aber erzähl doch selbst, das ist also eine 407 Seemeilen lange Reise in der Antarktis.
Das stimmt, genau. Also wir haben uns zu sechst auf die Reise gemacht. Ich war als einzige Frau dabei, mit unserem Captain Fionn Paul, auch der Projektleiter, haben wir uns eine Route ausgesucht, die nicht ganz leicht zu managen ist. Wir haben uns auf den Weg gemacht nach Shackleton eigentlich, wie Shackleton damals aus der Antarktis Richtung South Georgia Island unterwegs war. Das wäre unsere Route gewesen. Und wir haben es dann bis zu den Long Islands geschafft, haben am Weg leider einen Mann evakuieren müssen und haben auch sehr starke Wind- und Wetterverhältnisse dann vorgefunden, wo wir dann eben uns bei den Long Islands eingeparkt haben und gesagt haben, okay, wir sind noch alle gesund, wir können uns glücklich schätzen, dass wir es so weit geschafft haben, dass wir so schnell waren vor allen Dingen. Und haben dann eben am 23. Januar dann unsere Reise dort beendet.
Mhm. Und das war also ein Ruderboot, also wirklich ohne Segel, ohne Motor, ohne jegliche fremde Hilfe. Und damit seid ihr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 2,85 Knoten unterwegs gewesen und das 24 Stunden am Tag.
Korrekt. Ja, also das Ruderboot kann man sich insofern vorstellen, dass man vorne und hinten jeweils eine geschlossene Kajüte vorfindet. In der Mitte ist das Ruderboot offen, wo drei Rudersitze sind, wo dann eben die Hälfte der Mannschaft rudern kann. Das heißt, wir haben hier wir haben eine Abwechslung gehabt von 1,5 Stunden rudern, 1,5 Stunden Pause machen, so dass halt jeder wirklich auch eine gewisse Zeit hat zu regenerieren. Am Ende zu war es dann schon etwas zu wenig fast. Also man hat es schon gemerkt, auch körperlich, dass das extrem fordernd ist. Und man hätte sich sicherlich gewünscht, dann etwas länger als 1,5 Stunden zu rasten, weil 1,5 Stunden muss man ja auch mit Essen aufs Klo gehen, sich selbst versorgen, also wieder trockenlegen und so weiter, muss man ja dann auch mitrechnen.
Antarktis, da stellt man sich natürlich sehr kalt vor, mit Eisbergen und so weiter, selbst im Januar, also im Hochsommer. Wie war das bei euch? War das nicht unheimlich gefährlich, so zwischen den Eisbergen mit einem kleinen Ruderboot unterwegs zu sein?
Definitiv. Also es gab schon mehrere Situationen, die sehr, sehr kritisch waren. Vor allen Dingen, wie wir dann wieder in Richtung der Inseln gekommen sind, weil halt einfach das Packeis, weil auch Sommer ist, jetzt mehr herumtreibt, als wie es im Winter der Fall ist. Und das Gefährlichste ist dabei einfach, dass man da etwas übersieht, eine Eisscholle übersieht. Und ich glaube, es kennt jeder den Film Titanic, und das wollten wir halt auf keinen Fall. Unser Boot ist zwar stabil, wir haben auch ein Schwert in der Mitte, das heißt kentern würden wir nur, wenn eben eine Welle über uns bricht, was dort auch möglich ist. Aber Eisschollen und Eisberge sind für uns dort wirklich das Gefährlichste gewesen und die mussten wir natürlich großräumig auch umrudern. Also das war schon sehr interessant.
Und man lernt ja schon in der Schule, ich glaube, wie bei einem Eiswürfel, dass ein Zwölftel oder ein Dreizehntel, da bin ich jetzt gerade überfragt, unter dem Wasserspiegel ist und wirklich nur dieser eine winzige Teil oben ist. Das muss einem ja Angst machen, nicht wahr? Weil eben die Vorstellung, dass dieses Eis irgendwo sein könnte.
Das ist definitiv extrem, es ist unheimlich gefährlich. Und diese Navigation dann, vor allem im letzten Drittel, wo wir eigentlich alle schon sehr müde waren und sehr gefordert wurden durch die Wetterverhältnisse, war das natürlich dann noch einmal sehr, sehr anstrengend, dort keinen Fehler zu machen.
Also und ihr wart ja auch nachts auch unterwegs.
Vor allem der vielen gute Arbeit geleistet, das auch wirklich gut zu umfahren und auch zu sehen, wo können wir vorbei, wie schaut unsere Route dann auch wirklich aus.
Ihr wart ja nachts unterwegs auch. Gab es da irgendwie Vollmond oder so, der euch ein bisschen geholfen hat?
Ich hätte mir gewünscht, dass wir einen Vollmond haben. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Es waren aber sehr, sehr schöne Nächte, witzigerweise. Die Rudereinheiten waren bei mir immer so, dass ich sozusagen von 1 Uhr bis 2 Uhr, so um die Nachtzeit immer dann dran war. Und das waren schon eigentlich tolle Stunden. Es war eine große Überwindung, weil wir hatten ja sehr wenig Dunkelheit. Also wir hatten ja eigentlich nur so 2-3 Stunden, wo es etwas finsterer war, weil wir sehr knapp am Südpol sind. Und in diesen Stunden war natürlich die Überwindung, aufzustehen und wieder zu rudern, am größten. Aber dann wiederum die Belohnung am schönsten, wenn eben ein klarer Himmel war, wenn man die Sterne gesehen hat. Und es war nicht stockfinster, also es war schon eher gräulich, grau. Man hat sehr viel gesehen, sehr viel gehört. Das war auch ganz toll. Wir sind oft von Pinguinen begleitet worden auf der ganzen Strecke und die hat man dann auch immer wieder gehört. Die haben dann immer einen Laut von sich gegeben, so gequietscht. Und dann habe ich gewusst, ah, die sind wieder da, die schauen vorbei, ob es uns eh gut geht, habe ich mir gedacht. Und das war dann eigentlich schon sehr, sehr berührende Momente teilweise in der Nacht auch, ja.
SBS Radio am Montagabend mit einem Gast am Telefon, Lisa Fahrthofer, eine österreichische Abenteurerin. Sie hat soeben eine haarsträubende, muss ich sagen, Expedition hinter sich gebracht. Über 6 Tage, 24 Stunden im Tag gerudert, zusammen mit 5 anderen, alles Männer. Und das war eine internationale Crew, bestehend aus Leuten aus Island, zweimal USA, Großbritannien und Bulgarien und natürlich Lisa aus Österreich. War das nicht schwierig als einzige Frau? Warum nur eine Frau?
Warum nur eine Frau? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Es wäre sicher auch interessant gewesen, mit einer Partnerin noch die Crew verstärken zu können. Grundsätzlich muss man aber ganz fair sagen, natürlich rein aus physiologischen Gründen, man hat als Frau trotzdem weniger Kraft wie ein Mann. Ich habe mich natürlich besonders darauf vorbereitet. Ich komme auch aus dem Leistungssport. Das heißt, ich weiß sehr genau, wo meine Grenzen sind. Bin aber trotzdem sehr zufrieden mit dem, was ich geleistet habe und weiß auch, dass ich meinen Part erfüllt habe in dieser Reise. Und nur eine Frau vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich gerade die Truppe recht gut ergänzt habe, dass die einen vielleicht das Gefühl gehabt haben, okay, Ich gleiche das Ganze auch ein bisschen aus, also dass nicht nur sozusagen das männliche Ego im Vordergrund steht, sondern dass ich das Ganze auch ein bisschen beruhige und dass man da ein bisschen Balancen hineinbekommt und ein paar weibliche Aspekte in die Männerszene hineinzubringen, war, glaube ich, manchmal auch ganz gut und hat auch die Stimmung gehoben, glaube ich. Mhm. Und ja, war eigentlich ein gutes Crewgefüge dann.
Ja, wie wichtig war es, diese Rekorde zu schlagen? Ich glaube, ihr habt 6 aufgestellt, die nun alle im Guinness-Buch der Rekorde sind. Wenn ich es auf Englisch sagen darf, first to row from the Antarctic continent, weil ihr seid vom Kontinent aus gestartet. First row on the Southern Ocean, south to north, zwischen diesen beiden Inseln. Nochmals, wie hießen die?
Das waren King George Island und Laurie Island.
Genau, und dann first row on the Scotia Sea und dann Southernmost Start of an Ocean Rowing Expedition und Fastest Polar Row. Und natürlich du als erste Frau, eben wie erwähnt vorhin, bist nun auch eingetragen als erste Frau, die gerudert ist von der Antarktis Richtung Norden. 6 Tage, eine Wahnsinnsleistung, 407 Seemeilen. Ihr hattet bestimmt auch hohe Wellen und viel Wind?
Ja, das war eigentlich gang und gäbe in dieser Zeit. Ich glaube, wir hatten nur eine einzige Nacht, wo das nicht der Fall war, und einen Vormittag, wo es ruhig war. Aber das, also ruhig bedeutet halt dann trotzdem auch so 1,5 Meter Welle und vielleicht so um die 5 bis 8 Knoten. Dazwischen hatten wir, ich glaube, der Höchststand waren einmal 9,2 Meter Welle und so 46 Knoten Wind. Also da geht schon richtig was ab. Und ich glaube, in einem Segelboot wären wir da ganz, ganz schlecht bedient gewesen. Und mit dem Ruderboot hat man dann trotzdem die Möglichkeit, sich da etwas mehr durchzuschlängeln, sage ich, weil einfach die Angriffsfläche nicht so groß ist. Wichtig ist halt nur, da auch die Balance zu halten, eben, dass man den Moment nicht übersieht, dass man schnellstmöglich oder eben dann auch ein bisschen abstoppt sogar, also da einfach den Moment abzupassen, dass man nicht auf einer oder gerade darunter der brechenden Welle sich befindet. Also das sind die kritischen Momente, die wir aber eigentlich sehr, sehr gut gemeistert haben. Also das muss man schon sagen, und wir sind kein einziges Mal gekentert. Das heißt, wir sind auch nicht baden gegangen, keiner hat einen Abgang gemacht, außer leider der Poo-Bucket und unser Klo ist leider verschwunden. Es hat es nochmal weggespült, aber ansonsten von der Mannschaft dort alles heil geblieben, ja.
Oh je, kein Klo mehr für wie lange Zeit?
Ja, das Missgeschick ist leider schon am zweiten Tag passiert. Also das war etwas ungünstig, aber natürlich hat man da Ersatz mit. Also wir waren gut vorbereitet und haben dann sozusagen den Ersatzkübel einweihen müssen.
Ja. Was wäre passiert, wenn das Ruderboot gekentert wäre?
Grundsätzlich sind diese Ruderboote so konzipiert, dass sie sich auch wieder aufstellen. Also sprich, kentert man einmal um, also kippt das Boot um, würde es sich wieder aufrichten. Wichtig ist halt hierbei, dass man die Lifebelts, also wir haben ja die Schwimmwesten angehabt, die auch zusätzlich wie bei einem Klettergurt die Vorrichtung haben, dass man verankert ist am Boot. Das heißt, würde das Boot kentern, wären wir trotzdem mit dem Boot verbunden und würden dann versuchen, natürlich schnellstmöglich wieder aufs Boot zu kommen, aufgrund der Temperaturen, also der Wassertemperaturen, muss man schauen, dass man da eben sehr schnell wieder am Boot ist und nicht irgendwo noch im Wasser herumtreibt. Ja.
SBS Radio am Montagabend mit einem letzten Gesprächsblock. Lisa Farthofer, eine österreichische Abenteurerin aus Linz. Sie ist seit gut einer Woche wieder zu Hause. Zuvor war sie in der Antarktis unterwegs, in einem Ruderboot, wie wir gehört haben. 407 Seemeilen von Süd nach Nord. Und das sind dann gleich mehrere Rekorde, die aufgestellt wurden. Die sind alle jetzt im Guinness Buch der Rekorde. Kann man dort nachlesen. Das ging sehr schnell. Ja, Lisa, warum hast du das eigentlich alles auf dich genommen? Warum hast du das gemacht?
Die Frage wird mir sehr oft gestellt und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kann sie nicht zu 100% beantworten. Für mich war der Reiz dieses Projekts einfach extrem groß. Ich wollte schon immer in Richtung Ozean rudern, mich etwas orientieren. Es war immer sehr, sehr spannend. Also ich habe eben 12 Jahre lang Leistungssportrudern betrieben, bin dann in den Segelsport umgestiegen, jetzt 4 Jahre lang leistungssportmäßig auch gesegelt, war auch bei der Weltmeisterschaft in Melbourne damals im 49er FX. Und also mit Wasser war ich immer verbunden, mit der Herausforderung bin ich sowieso auch aufgewachsen. Also das ist was wichtig ist in meinem Leben, sich zu beweisen und auch Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das hat mich einfach gefangen. Und dazu kam natürlich die Option und die Möglichkeit, eine Welt zu sehen, eine Gegend zu sehen, wo ich wahrscheinlich sonst nicht mehr so schnell hinkomme. Vor allem in ihrer, ich sage in ihrer ganzen Schönheit. Also es war einfach die Erfahrung, die rohe Natur zu spüren, zu erleben, mit ihren positiven als auch negativen Seiten und da einfach auch zu sehen, okay, wie kann man da persönlich damit umgehen? Wächst man damit oder muss man sich auch eingestehen, okay, man schafft eben ja gewisse Dinge nicht. Also es war ein großer Lernfaktor. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, als wie das einfach das Projekt an sich einfach so reizvoll war, dass ich da nicht widerstehen konnte.
War es auch eine philosophische Sache, also dass man sich einfach so Gedanken macht über den Zustand der Welt, wenn man da in der Antarktis mit 5 anderen Leuten unterwegs ist in einem Ruderboot? Also wirklich primitiver, einfacher kann man es sich nicht vorstellen. Auch verletzlicher definitiv. Nicht und einsamer nicht.
Ja, definitiv. Also es wäre natürlich noch was anderes gewesen, wäre das Projekt nur mit 2 Leuten durchgeführt worden. Ich persönlich, dadurch, dass ich in dem Bereich des Ozeanruderns keinerlei Erfahrung hatte, war es für mich schon eine Stütze zu wissen, okay, wir sind jetzt 6 Personen an Bord. Davon sind eigentlich alle 5 schon erfahrene Ozeanruderer. Das heißt, ich war eigentlich der Rookie. Da habe ich mich ein bisschen sicherer gefühlt. Und dann einfach auch, wenn man unterwegs ist und wenn man auf der Reise ist, auch einfach die Natur zu erleben in ihrer vollen Schönheit. Also wir hatten kaum Verbindung nach außen. Natürlich die Standards, die man erfüllen muss, sprich GPS-Tracking, Satelliten und für die Navigation einfach auch die Geräte. Aber ansonsten, der Tag verläuft, sobald es hell wird und wieder dunkel wird, diesen Rhythmus einfach nur zu genießen, sage ich auch, also einfach wirklich Mensch zu sein, zu arbeiten, dass man von A nach B kommt und grundsätzlich einfach auch den Moment zu erleben, dann auch die Momente zu erleben mit der Tierwelt, eben die Gruppen von Pinguinen, die immer wieder vorbeigeschaut haben und ich bilde mir persönlich ein, dass eine Gruppe uns von Anfang bis Ende begleitet hat, ich kann es aber nicht beweisen. und dann auch natürlich Erlebnisse wie die Finnwale, die wir sehen durften, wo wir auch in der Mitte des Rudels eigentlich waren, die uns dann so ein bisschen in Richtung Laurie Islands auch begleitet haben über einen Tag lang. Das sind Erlebnisse, die wird man sonst so nicht mehr erleben oder die sind einfach nicht greifbar. Auch wenn ich sie jetzt so erzähle, muss ich mich selbst immer wieder daran erinnern, ich habe das auch so wahrnehmen dürfen und so auch erleben dürfen. Und es sind immer wieder auch Situationen dabei, wo ich selbst wieder auf Dinge draufkomme, was ich eigentlich alles sehen durfte, was ich eigentlich alles erleben durfte und wie dankbar ich eigentlich auch in diese Richtung bin. Natürlich auch ein bisschen wehmütig, wenn man dann eben noch sieht, zum Beispiel auch mit ein paar Experten spricht, nicht? Wir sind ja dann auch, waren dann auch zu Gast in der Base Orcadas, der argentinischen Militärstation, die auch dort Forschung betreiben, also sprich Gletscherbeobachtungen, Planktonforschung und so weiter. Und die dann auch erzählen, okay, in den letzten 5 Jahren ist der Gletscher einfach um 150, 200 Metern zurückgegangen. Also auch wirklich greifbare Dinge, die wirklich dort auch sichtbar sind, die aber sonst für uns, wo wir eben in Europa oder eben auch vielleicht in Australien auf der Insel leben, so nicht greifbar sind und so nicht sichtbar sind. Und wenn man das da dann einfach mal wirklich vor Augen hat, dann ist das natürlich schon nochmal was ganz was anderes.
Thank you.
Und es verbindet einen vielleicht auch so mit den Indigenen von ganz früher. Also ich denke an Australien, die ersten Leute, die ja diesen Kontinent bevölkerten, die kamen, ja, man weiß es, von Norden, also irgendwie auf Booten, vielleicht Ruderbooten. Und auch im Pazifik kennt man die Geschichte, dass die nach und nach besiedelt wurden und diese Leute, Mikronesien zum Beispiel, die haben diese Inseln über Jahrhunderte wohl bevölkert und das Transportmittel waren ganz einfache Ruderboote.
Ja, ja.
Ist das ist auch sehr präsent gewesen?
Sehr interessant. Ja, ja, das ist definitiv präsent gewesen. Für mich auch ganz toll. Also ich habe ja dann auch die Zeit genommen, noch etwas länger in Ushuaia zu bleiben. Also unserem sozusagen Startpunkt, was jetzt vom Land her anbelangt. Wir sind ja von Ushuaia auch in die Antarktis gesegelt. Also wir haben auch den Weg in die Antarktis seglerisch bewältigt. Und auch in Ushuaia war es für mich wichtig zu erfahren, okay, wie hat sich dort das alles entwickelt. Und mitunter wurde dort auch eben berichtet, dass die indigenen Völker dort vor Ort grundsätzliche Seenomaden waren. Also die haben nie mehr wie ein, zwei Tagen wirklich an Land verbracht. Da haben sie dann ihre Feuerstellen gehabt. Und es heißt dort auch Tierra del Fuego, also das Land des Feuers, weil wie die ersten Reisenden gekommen sind, haben sie immer nur diese Feuerstellen gefunden und haben sich gewundert, wieso sind hier Feuerstellen? Wo kommen die her? Und sind dann erst draufgekommen, wie sie dann eben auf die Völker getroffen sind, dass sie sozusagen wirkliche Seenomaden sind und teilweise dann auch auf den Schiffen, also auf ihren Kanus gekocht haben und auch auf den Kanus schon weiterentwickelt Feuerstellen gehabt haben. Das war sehr interessant. Also auch in kultureller Sicht und soziologischer Sicht war das auch eine große Bereicherung, diese Reise für mich persönlich.
Absolut, das kann ich wirklich nachvollziehen, gerade hier in Australien, weil das verbindet dann einen vielleicht mit Leuten, mit Menschen, die vor vielen, vielen tausend Jahren nach Australien in unserem Fall kamen.
Ja.
Lisa Fahrthofer, wir könnten noch lange weiterreden, aber leider drängt die Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Und du hast bestimmt ein nächstes Projekt, aber das besprechen wir vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht bietet sich wieder die Gelegenheit, wenn du eine ähnliche rekordverdächtige Ruderexpedition unternimmst. Nochmals vielen Dank. Du bist also gerudert zusammen mit 5 anderen von der Antarktis in Richtung Norden, 407 Seemeilen in 6 Tagen und ihr wart Tag und Nacht unterwegs, habt euch alle 90 Minuten abgewechselt.
Genau, ja. Also wir haben zu dritt gerudert und 3 haben Pause gemacht, also immer halbe und diese 90 Minuten waren dann eben gefüllt für Körperpflege, Nahrung und Schlaf.
So sieht sie aus, die Welt vom 13. Februar. Ich bin Christian Fröhlicher. Uns gibt's wieder morgen um dieselbe Zeit. Hier zum Schluss Reinhard Fähndrich, ein Österreicher wie Lisa. Wir hören ihn mit dem Titellied seines 4. von insgesamt 18 Alben. Das Jahr ist 1983 und der Song Auf und Davon. Tschüss, machen Sie's gut.
Die Leute nicht aus, die wie die Wanzen, die segieren und mit dir mitleben. Und wenn's da einmal dreckig geht, die Frenz an die dann alle ersten Tritt geben. Die so falsch sind, dass vor lauter Freundlichkeit im Gesicht schon fast ein Krampf hat. Und die dann nur dann die Wahrheit eindrücken können, wenn's einen Dampf haben.
Auf und davon,
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.